Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Heute das allererste Mal in einem neuen Etablissement hier in Berlin-Mitte. Mit dabei heute Florian Metz. Grüß dich, mein Lieber.
Ja, hallo.
Florian Metz, mit dir oder beziehungsweise mit deiner Journey werden wir heute erstmal über wahrscheinlich auch die erste Erfahrung zu Höhle der Löwen sprechen. Das ist etwas, was mich auch natürlich sehr interessiert. Erste Staffel habt ihr mitgemacht, beziehungsweise du mit deinem Co-Gründer zu eurem Produkt. Da kannst du gern was zu erzählen. Ansonsten haben wir noch einige andere Projekte, die du mit begleitet hast über deine Karriere hinaus und was du letztendlich auch jetzt machst zum Thema Geschäftsführer coachen und auch weiterentwickeln und was du da auch den Leuten mitgeben kannst. Aber wir wollen natürlich auch Value mitgeben hier in dem Podcast und bleibt deswegen gespannt. Es wird, glaube ich, eine sehr gute Folge und als allererste Frage vielleicht an dich, um nicht das Intro für dich zu machen, sondern dass du es selber kurz sagen kannst. Warum, glaubst du, bist du heute hier?
Wahrscheinlich wegen meiner Geschichte, ja. Ich bin vor 11 Jahren nach Berlin gezogen, habe dann in den letzten 10 Jahren 3 Firmen gegründet. Dann habe ich eine große Firma zu verkaufen. Und dann bin ich seit einem Jahr CEO-Coach, wo ich sage, hey, das, was ich gelernt und erfahren habe, gebe ich jetzt weiter in so einem speziellen Coaching-Format, was ich entwickelt habe. Mhm. Und habe, würde ich sagen, in den letzten 11 Jahren das eine oder andere Spannende gesehen.
Das ist mal ganz gut, die Frage zu stellen, weil dann jeder kann halt selber entscheiden, wie man diese Frage ausfüllt. Manche haben da auch schon, ich glaube, Dirk Schuran, einer, der bei Comatch war, CSO bei Comatch gewesen ist, der hatte geantwortet, weil du mich eingeladen hast. Und dann war auch Schluss, dann war Pause. Und dann musste ich erstmal wieder den Einstieg finden. super spannend. Ich würde sagen, wir starten rein, um kurz die Journey in Chronologie abzuarbeiten. Ja. Und danach gehen wir auch so ein bisschen in Learnings rein, in was machst du jetzt, was kannst du mitgeben. Ich glaube, das ist so eine sehr gute und gesunde Chronologie. Thema Nummer 1 würde ich sagen, weil du das auch kurz angesprochen hattest in dem Vorgespräch, war das Thema Investmentbanking. Das ist etwas, wo du eigentlich gestartet hast. Da vielleicht mitgeben, warum hast du da gestartet, was hat dich da interessiert, wie lange hast du es gemacht und was konntest du auch mitnehmen für die Sachen, die danach kamen?
Ich wollte damals ins Investmentbanking, weil es hieß, oder damals an der Uni hieß das, das ist die Königsdisziplin, wer es ins Investmentbanking schafft. Das ist im Kurzen. Da habe ich mir mal kurz Strategieberatung angeschaut. Und das war super harte Arbeit, als war Roland Berger Restrukturierung.
Oh.
Ja, also ich weiß, da gibt es auch ein paar Connections, ne? Du kennst es. Und das war super harte Arbeit, aber im Endeffekt war es irgendwie dann doch mies bezahlt dafür. Und dann habe ich gesagt, wenn ich mich kaputt mache, dann gehe ich dahin, wo es wirklich gut bezahlt wird. Und das war dann Investmentbanking. Und gleichzeitig hatte es so diesen elitären Touch damals und das hat mich gereizt. Das habe ich dann gemacht. Mein erstes Projekt war dann auch gleich in der Financial Times und so und es war gut für mein Ego. Damals große Zahlen gemacht. Ich habe dann ein paar Jahre einfach ganz viel Zahlen gedrechselt, Finanzmodelle gebaut. Und ja, das habe ich über 4 Jahre gemacht.
Spannend. Was konntest du für die Unternehmer-Journey, wenn man es mal so bezeichnet, mitnehmen, was du im Investmentbanking wirklich gelernt hast, was du woanders wahrscheinlich nicht so früh mitbekommen hättest?
Ich habe damals so viele Zahlen angeschaut und so viel Financial Analysis gemacht, also Finanzmodelle gebaut, G&Vs verstanden, Bilanzen angeschaut, dass ich so eine Art Intuition entwickelt habe. Also du kannst mir eine G&V zeigen und ich habe sofort ein Gefühl, fliegt es oder fliegt es nicht. Und jetzt hatte ich neulich mit dem Coaching, fällt mir gerade eine Sache ein, da kam ein Gründer zu mir und hat gemeint, hey, ich bin nicht sicher, ist meine Firma, hat die noch eine Chance oder reite ich gerade einen toten Gaul? Dann habe ich wirklich innerhalb von ein paar Momenten konnte ich sagen, hey, nee, das hat ganz viel Potenzial, lass uns das Potenzial heben. Und jetzt steht die Firma nach ein paar Monaten ganz anders da, ja. Und das würde ich sagen, das ist so eine Superpower, dieses Zahlengespür.
Guter Punkt. Du kannst das Mikro schon ein bisschen weiter nach vorne zum Gesicht. Genau. Perfekt. Ich glaube, das war auch für mich so ein Punkt, wo ich jetzt gemerkt habe, weil ich jetzt auch im M&A-Bereich ein bisschen mehr Fuß fasse, das zu verstehen und da auch einen Selbstläufer draus zu machen, weil GOVs, kann ich auch von erzählen, ist etwas, was ich sehr oft mir anschaue, weil halt so Analysis-Tools benutzt werden, um natürlich zu gucken, ist das Investment nötig oder braucht man kein Investment machen. Und das ist so etwas, was ich auch sehr, sehr stark hier mache. Und das kann ich, glaube ich, so im ersten Eindruck schon unterschreiben, dass es, glaube ich, schon eine Art Superpower ist, so etwas sehr schnell zu sehen und da auch das Potenzial zu sehen oder auch zu sehen, ey, es macht gar keinen Sinn mehr. Aber dann lass uns gern weitergehen und zwar zu meiner Spielzeugkiste. Das ist nämlich ein Startup, was du gegründet hattest, wo du auch mir im Vorgespräch, Spoiler, gesagt hast, du hast den Esel letztendlich zu lange geritten.
Ja.
Das hattest du mir so gesagt. Ja. Da können wir gerne gleich drauf zukommen, aber vielleicht vorher, was war das für eine Idee, was habt ihr überhaupt gemacht? Mhm. Wie war die Erfahrung bei Höhle der Löwen?
Mhm. Ja, okay. Also ich weiß noch, ich habe damals noch Investment Banking, das habe ich übrigens auch 2 Jahre zu lange gemacht. Das ist so ein bisschen ein Thema in meinem Leben, dass ich dann den Absprung nicht so leicht schaffe. Ich wollte dann unbedingt Startup gründen, unbedingt nach Berlin auch. Habe dann das zusammen mit einem Co-Founder gegründet. Sag bitte nochmal deine Fragen.
Was macht ihr oder was hat das gemacht?
Ach so, ja genau.
Das war,
eine,
war die Idee?
Das war damals die Zeit der Boxen. Ne? Es gab HelloFresh zum Beispiel, kam aus der Zeit, toller Box. Also die Idee war immer, man schickt dem Kunden eine Box, eine monatliche, mit Essen oder Spielzeug, whatever. Und wir waren eine von diesen Boxen. Und die Idee war, dass wir sagen, keiner muss mehr Spielzeug kaufen, sondern wir leihen es dir. Du kriegst deine 3 Spielzeuge. Das Kind spielt so lange damit, bis es langweilig ist, schickst du zurück und kriegst neue Spielzeuge. Ja? Mhm. Also was uns wichtig war, war, Kind hat Abwechslung, es ist nachhaltiger, weil die Spielzeuge nicht mehr gekauft werden müssen und sie sind halt im Kreislauf, ja? Werden nicht weggeworfen.
Ja, okay, alles klar. Und das habt ihr, wie lange habt ihr das Unternehmen gehabt?
Ja, 6 Jahre
okay.
Habe ich das gemacht. Und das war eigentlich ganz spannend. Die erste Zeit super große Euphorie. Dann hat uns damals auch Höhle der Löwen hat uns angerufen. Ja,
die das haben, war wahrscheinlich noch eine andere Zeit, ne? Damals.
Das war eine andere Zeit. Heute weiß ich, kriege ich es von anderen mit. Es ist so, wow, wir haben es geschafft, uns bei Höhle der Löwen reinzukommen. Und bei uns war es damals, die haben uns angerufen und gesagt, hey, cooles Startup, wollt ihr? Dann haben wir überlegt, ja, wollen wir wirklich? Ja, nein, haben wir es mit unseren Investoren diskutiert und gesagt, ja, geht mal hin, schadet nicht. Und dann waren wir halt in der ersten Staffel dann präsent, ja.
Wie weit wart ihr schon mit dem Produkt und auch mit dem Unternehmen, als ihr bei Höhle der Löwen wart?
Also, ja, wir hatten ein Standardprodukt, wir haben das gelauncht und wir waren gerade mittendrin im Produktumbruch. Mhm. Und deswegen war es so ein bisschen Fluch und Segen im Nachhinein, Höhle der Löwen, weil wir dann gesagt haben, okay, fuck, wir kriegen mit dieser Show, werden wir Hunderttausende von Leuten auf unsere Seite bekommen. Wir brechen jetzt Produktentwicklung ab, nehmen das, was wir haben, packen das auf die Webseite, brauchen ja auch eine Serverinfrastruktur, die das aushält und damit gehen wir jetzt raus. Ja? Also es war super, weil wir mega viel Aufmerksamkeit bekommen haben. Auf der anderen haben wir den Prozess der Produktentwicklung aber dadurch auch nicht abgeschlossen.
Hm. Jetzt fragen Sie natürlich Leute, habt ihr ein Investment bekommen oder habt ihr keins bekommen? Was ist da die Antwort?
Ja. Wir haben eins bekommen und zwar von Frank Thelen und Jochen Schweizer.
Okay, und Summe ist nicht bekannt oder ist bekannt?
Doch, ist, ich vorhin auch so bekannt, dass er war in Summe 300.000 Euro.
Hm. Sagst du, das ist ein normales Investment, was dauert, bei Höhle der Löwen gegangen wird oder ist es mittlerweile in anderen Sphären?
Ich muss sagen, ich habe die Show danach nicht mehr geguckt. Damals war es viel für die erste Staffel. Wir waren eine der ganz wenigen, die was bekommen haben und sonst war ganz viel Kleinkrams dabei. Mhm. Und es war generell eine andere Zeit. Ich weiß noch, in der Zeit Gründerszene stand immer so Blogs drin. Ja, wir haben Mittel sechsstellig bekommen und da waren es so 150.000 Euro. Und heute wird alles ab 10 Millionen reportet. Das war einfach komplett alles Berlin.
Ja, gut. Also ich würde auch sagen, die Berliner Startup-Bubble und die deutsche Startup-Bubble hat sich in den letzten 10 Jahren enorm entwickelt, wenn man jetzt 2014 mit 2024 vergleichen würde. Aber spannend, was war für euch oder was war für, auch speziell für dich so eins der Learnings, die du rausziehst außerhalb dessen, dass ihr vielleicht zu lang dran genagt habt und es vielleicht früher hättet sehen können, dass das kein Potenzial drin liegt. Was war außerhalb dessen für euch nochmal an Learnings drin, was, wo du auch weißt, okay, D2C, das auf keinen Fall so machen?
Ja, also einerseits war es, so sage ich mal, meine Unternehmergrundausbildung. Ja? Wir hatten am Schluss 50 Mitarbeiter, wir haben eine Summe 5 Millionen eingesammelt und ich hatte wirklich ein ganz breites Spektrum von Themen. Das ging eben einerseits von der Logistik, wie kacke ich eine Kiste effizient, aber auch hin zu allen möglichen Marketingkanälen, Produktentwicklung, Mitarbeiterführung, Investorengespräche, Verhandlungen. Das war, so sage ich mal, die Unternehmergrundausbildung für mich. Und das Zweite ist so, wir haben regelmäßig finanzieren müssen, ja, weil wir kein Geld verdient haben und haben wir immer wieder eben unsere Zahlen aufbereitet und natürlich dann auch in unserem Sinne so gestaltet, klar, macht man so beim Investment. Ja. Aber eine Sache, die mir damals hängen geblieben ist, die ich auch heute allen Gründern sagen würde, ist, sozusagen wirklich anzuerkennen, was ist eigentlich Sache. Ja? Also so ganz schonungslos sich selber die Wahrheit anzuerkennen. Und das ist so eine Sache, die ich damals, glaube ich, nicht genug gemacht habe, weil sonst hätte ich andere Schlussfolgerungen gezogen.
Okay, spannend. Und wenn man das verfolgt, chronologisch vom MVP bis hin aber auch zu Sales, Teamaufbau, wie soll ich das, wenn ich da auch so ein Startup habe, wie soll ich das für mich priorisieren? Was hat auch vielleicht, welche Phase ist wann dran? Und wie starte ich eigentlich von der Idee bis hin zum Successful Market Entry mit einem skalierbaren Produkt? Also was sind da die Phasen, die du durchgehen musst und wie soll ich das auch priorisieren?
Boah.
ist eine große Frage, weil ich frage eigentlich gerade, wie man ein D2C-Produkt oder Unternehmen aufbaut. Aber wenn du das runterbrechen könntest in Phasen, das wäre, glaube ich, sehr spannend.
Ja, ich weiß gar nicht, ob das so geht oder ob es für jede Phase gleich ist oder für jedes Unternehmen gleich ist. Aber ich glaube, es startet auf jeden Fall damit, mit dem absoluten Willen, was zu machen. Ja, das habe ich ganz oft gesehen. Also ich will unbedingt gründen und dann habe ich viele Leute auch erlebt, die dann eine Sache starten und die wird dann vielleicht nicht direkt was, aber dann den Willen dabei zu bleiben, was anderes auszuprobieren und dann irgendwas zu finden in diesem Prozess, der sehr mühsam sein kann, aber innerhalb von den ersten 1,5 Jahren was zu finden, wo man merkt, okay, ich habe Traction. Und Traction meine ich, Leute reagieren darauf, ich kann erste Verkäufe machen, irgendwas. Ja. Und dann geht es eigentlich los. Erst dann kann ich anfangen zu scalen, also eine Firma, um dieses Produkt rum aufzubauen. Und was ist dann wichtig? Also ein Schlüsselmoment ist immer, wenn man die ersten Mitarbeiter reinholt. Ich weiß noch, wir haben es zu zweit gegründet, hatten unsere ersten 3 Praktikanten reingeholt. Das hat dazu geführt, dass ich tagsüber mich um diese 3 Praktikanten gekümmert habe und meine Sachen dann abends, wenn die im Feierabend waren, erledigt habe. Und da kommt auf einmal, okay, Mitarbeiter führen, wie schaffe ich das, wie mache ich das und so. Ja, und das ist so der erste Knackpunkt.
Also man lernt natürlich dann auch mit der Reise des Unternehmens, lernt man auch chronologisch mit. Das heißt, Produktentwicklung, Teamaufbau, Sales ist etwas, wo ihr eigentlich permanent immer gleichzeitig dran gearbeitet habt, wo ihr nicht gesagt habt, okay, jetzt gerade ist Produktentwicklung das Ziel oder die Prio, weil sonst sind die Investoren schlecht drauf oder keine Ahnung. Das ist ja auch nochmal, Investor Relations ist auch nochmal ein Thema, was natürlich auch nicht depriorisiert werden darf. Heißt, die Prio lag eigentlich auf jedem Thema, aber es gibt ja trotzdem immer noch die highest Prio und wie erörtert man die?
Ja, ich finde, das ist schon, also es bleibt immer wichtig, habe ich das richtige Produkt? Und ein Produkt würde ich auch nie isoliert betrachten, sondern ist es ein Produkt, was zum Beispiel auf Instagram oder so funktioniert, ja? Dann habe ich ein paar Anforderungen. Es muss Instagrammable sein, ja? Ein Influencer muss eine Story drumherum erzählen können. Und das ist was anderes, ob ich mein Produkt in TV bewerben möchte, brauche ich sehr viel Geld dafür, oder eben, ob ich anfange, das auf Social Media selber zu bewerben. Ja? Also Produkt und Marketingkanal muss zusammengedacht werden. Und das ist für mich absolute Prio Nummer 1, weil wenn ich das nicht habe, dann ist der Rest sinnlos.
Ja.
Ja, und damit fängt es an. Und wenn ich das habe, dann fange ich an, Marketingkanäle zu testen. Und wenn ich dann merke, okay, es gibt Traction, Marketing fängt an zu funktionieren, dann ist erst auch der Zeitpunkt, wo ich sage, wo es Sinn macht, Geld aufzunehmen.
Okay.
Ja? Weil als Investor, es gibt natürlich auch Investoren, die investieren in Produktentwicklung, aber da habe ich niedrige Bewertungen. Wenn ich Investoren zeigen kann, okay, ich habe hier ein Produkt, funktioniert grundsätzlich und ich habe einen Kanal, wo eben die Fantasie da sein kann, das kann funktionieren, dann spreche ich auch über vernünftige Bewertungen. Aber sobald ich den ersten Investor drin habe, klar, Investor Relations, ja.
Ja, okay, spannend. Ab wann habt ihr angefangen, Investoren reinzuholen? Welchen Punkt?
Das war eigentlich mehr oder weniger, wie ich es beschrieben habe. Also erstmal ein Grundprodukt, das aus eigenen Mitteln finanziert. Und dann haben wir gesehen, aha, okay, da funktioniert was, gute Zuschriften, dann auch die Presse darüber berichtet. Und dann mit diesem Rückenwind haben wir die ersten Investoren reingeholt.
Okay, gut. Alles klar. Und was war letztendlich, also letzte Frage, was war deine Prior-Abteilungen oder wo warst du für zuständig, wo war dein Co-Gründer für zuständig?
Ja, mein Co-Founder war für die Investor Relations zuständig und hat sich viel um Marketing gekümmert. Und ich habe mich um Finance gekümmert, in meinem Background. Ich habe mich dann viel um Mitarbeiterführung gekümmert. Und ja, und dann Produkt haben wir gemeinsam gemacht. Und er war der erste CEO und ich war der COO. So haben wir uns am Anfang aufgeteilt, ja.
Und dann haben sich die Wege wahrscheinlich getrennt nach dem Startup. Was macht er jetzt mittlerweile?
Ja, er ist jetzt er ist als Freelancer tätig und prägt Spielzeughersteller.
Ah, okay, also bleibt eigentlich letztendlich in der Branche drin. Ne? Okay, spannend. Ja,
also wir sind auch noch befreundet. Ich mag ihn auch super gerne weiterhin.
Ja, also war die Realisation des Unternehmens, dass es halt eben nicht, vielleicht nicht so erfolgreich ist, wie ihr gedacht habt, bei beiden Seiten. Und es ging eigentlich gut auseinander.
Ja, genau. Ich bin auch früher rausgegangen, weil ich dann irgendwie gesagt habe, okay, ich glaube nicht mehr dran. Hm. Das ist vielleicht auch noch ein wichtiges Learning. Ich habe damals, es war zum Beispiel Super RTL, ja? Die haben uns damals zugesagt, also damals in den ersten halb Jahren, hat es wirklich super funktioniert. Haben wir so eine Testkampagne mit Super RTL gemacht. Media for Equity war damals ein großes Thema. Ich weiß nicht, wie das heute ist. Und auf jeden Fall haben wir einen Testmonat gemacht, der ging voll durch die Decke. Und dann haben wir mit Super RTL über einen Einstieg verhandelt, ja? Ein großes Mediapaket und großes Investment. Und dann haben die sich aber Zeit gelassen und irgendwann haben wir gesagt, so, jetzt müssen wir es wissen, machen die es oder machen die es nicht. Mhm. Da sind wir mit unseren Investoren, mit Frank Thelen zum Beispiel auch, sind wir dann zu der Geschäftsführung, Super RTL, haben uns verabredet und die haben gesagt, okay Leute, wir sichern euch zu, wir machen es. Also macht euch keine Sorgen und 3 Wochen später haben wir dann bekommen, wir machen es doch nicht. Viel Erfolg noch mit eurem Projekt. Und da habe ich gemerkt, oh krass, ja, öffentliche, also eine echte Zusage vor vielen Leuten kann auch mal nichts wert sein. Und das war eigentlich der Zeitpunkt, wo ich gemerkt habe, okay, danach war es viel Kampf und viele Sachen zusammenhalten, weil es hat uns wirklich aus der Spur gebracht, dass diese Zusage nicht kam. Und dann wäre eigentlich schon ein Zeitpunkt gewesen, wo man gesagt hätte, okay, jetzt kann ich eigentlich rausgehen und habe dann das aber nicht gemacht, weil ich mich sehr verpflichtet gefühlt habe, den Mitarbeitern gegenüber, den Investoren gegenüber. Und als ich dann endlich raus bin, habe ich gedacht, okay, das wird ein riesen Akt. Dann habe ich gesagt, okay, du gehst raus, lass uns mal einen Vertrag gucken, wie es mit deinen Shares geregelt ist. Und das war für mich so ein richtiger Aha-Moment, weil ich gemerkt habe, okay, die sehen das viel weniger emotional als ich selber. Und das ist dann auch eine Sache, die ich vielen Gründern mitgebe. Entscheide für dich selber, was für dein Leben am besten ist, ja, und nicht aus einer gefühlten Verpflichtung.
Ja, aber das ist natürlich super valuable für alle Leute, die jetzt gerade nicht wissen, ob oder wie sie halt eben weitermachen mit ihrem Unternehmen. Das ist auch viel aufgesetzt von sich selbst. Also das hat ja nichts mit dem Unternehmen zu tun. Das kann ja auch Family sein. Wenn ich merke, ich bin mit meinem Partner nicht mehr so in Übereinstimmung, ich habe aber Verpflichtung zu dem Haus, das wir abbezahlen müssen. Oder die Kinder, die jetzt gerade aufwachsen. Das ist natürlich immer etwas, was man in Betracht ziehen muss, weil du hast die Verpflichtung und wenn du die Verantwortung auch auf dich ziehst, dann musst du auch mehr darüber nachdenken, ob du es halt eben machst. Mhm. Aber dennoch muss man halt natürlich diese Rationalität noch drin halten, die du jetzt gerade angesprochen hattest, um da halt letztendlich immer noch eine Entscheidung für sich zu treffen, wo du nicht ganz hinten anstehst.
Ne? Ja. Genau, also ich sage auch gar nicht, Leute, übernehmt keine Verantwortung. Ne? Wenn man eine Firma gründet, man hat natürlich die Verantwortung für die Firma. Mhm. Ich sage nur, vergesst euch selber nicht in der Gleichung. Mhm. Ne? Also super wichtig, dass man es nicht nur für die anderen macht, sondern man nimmt die Verantwortung, aber es muss auch gut für einen selber sein. Ansonsten wird der ganze Mix nicht mehr gesund. Ja?
Spannend. Gut, gehen wir weiter zu Hello Body und Invincible Brands, wo du als Geschäftsführer drin gewesen bist. Für alle, die Fragen haben, auch ganz am Ende, wahrscheinlich auf LinkedIn, wenn jemand Fragen hat, kann er sich wahrscheinlich bei dir auch per LinkedIn melden. Ich glaube, das ist der beste Weg, wenn man Fragen hat, nochmal zu melden. Zu dem Thema, du bist dort Geschäftsführer gewesen und hast da auch den Verkauf mit betreut, wahrscheinlich auch deswegen dann in den Zeitpunkt reingegangen bist, wenn ich jetzt mal so sagen kann. Warum bist du den Schritt gegangen? Wie kam es auch dazu und erzähl gerne dazu kurz ein paar Worte.
Ja. Also es war eigentlich so, dass ein Freund von damals, der das gegründet hatte und mit dem war ich die ganze Zeit in Kontakt, der hat mich damals gefragt, hey, kannst du mir helfen, die Firma zu verkaufen? Ja? Mhm. Dann habe ich so gedacht, okay, ja klar, als Investmentbanker macht Sinn.
Vielleicht kurz Background, wie groß ist Invincible Brands gewesen?
Als 300 Mitarbeiter. Mhm. Also war wirklich groß auch. Ja. Ich weiß gar nicht, wie viele Stellen der Umsatz war, aber...
alles über 10 Millionen sind 8 Stellen.
Ja, also 8-stelliger Umsatz, also wirklich große Firma, volle Mitarbeiter und wirklich auch eine tolle Firma, ganz tolle Kultur. Und er hat mich damals gefragt, hey, kannst du mir helfen, die Firma zu verkaufen? Ja, und zwar, ich brauche dich nicht als Investmentbanker oder diese Investmentbanking-Skills, sondern ich brauche jemand, der weiß, wie man eine Firma führt, mit normalen Menschen, normale Berliner kreative Start-upler. Weil die hatten eben schon einige so McKinsey-Berater und so reingeholt und die sind zwar super gut fachlich, aber die konnten nicht connecten mit den Leuten. Ja. Die wurden dann nicht akzeptiert, deswegen funktioniert es nicht. Ja. Das waren auch, ja, und was ich damals dann gemacht habe, ich bin dann eben reingegangen, sozusagen offiziell als CFO, aber schon auch mit dem Gedanken, dass ich da eine wichtige Rolle übernehmen kann. Habe dann angefangen mal zu analysieren, wie steht eigentlich das Business da, habe das angefangen zu teilen mit den Leuten. Und innerhalb von relativ kurzer Zeit haben dann die ganzen Commercial Teams, also die den Umsatz gemacht haben, an mich reportet, von der Hello Body, von der Hello Body Brand, ja. Und habe dann, und ich hatte damals gar keine Ahnung von Influencer Marketing, aber bin sehr schnell reingekommen und das war wirklich super. Ich habe also ganz großes Vertrauen bekommen, habe super gerne da gearbeitet und habe das dann ein paar Monate gemacht, also ein Dreivierteljahr, bis dann der Verkauf stattgefunden hat. Ja. Aber wichtig, also in einer Leadership-Position, die Firma zu stabilisieren, so dass dem der Verkauf über die Bühne gehen kann.
Dann hast du wahrscheinlich auch die Equity-Story mit entwickelt, oder? Für den Verkauf und eigentlich den Verkauf von A bis Z begleitet.
Ja, also mein Hauptfokus war nicht der Verkauf. Aber ich war, also dadurch, dass wir auch so ein vertrauensvolles Verhältnis mit den Gründern hatte, habe ich alle Dokumente gesehen, also die ganzen Due Diligence-Dokumente gesehen, war bei den Management-Präsentationen dabei, also habe da die ganzen Einblicke bekommen. Aber wenn ich gearbeitet habe, klar, dann auch Equity-Story entwickeln und so, aber hauptsächlich die Firma führen, ja, und die Firma auf Kurs halten, solange sie verkauft wird. Ja. Weil der hat eigentlich eine schlaue Sache damals gemacht, der Gründer, und ist auch ein schlauer Typ. Der hat damals erkannt, hey, eine Firma verkaufen ist wie ein zweiter Job. Man kann nicht eine Firma, oder es ist schwierig und sehr anstrengend, eine Firma zu verkaufen und sie gleichzeitig zu führen. Ja, und deswegen, weil das eine, du musst präsent sein, du musst anders denken. Und habe ich auch gemerkt, zum Beispiel, wenn man Finanzierung macht, es ist gut, wenn man zu zweit ist. Weil wenn ich Finanzierung machen muss, dann muss ich die Zukunft verkaufen. Aber irgendjemand muss sich um die Gegenwart kümmern. Und wenn ich mich um die Gegenwart kümmere, dann ist es ein anderes Mindset, dann bin ich problemfokussiert, muss ich Probleme lösen, Sachen aus dem Welt oder werde mit vielen kritischen Themen konfrontiert. Wenn ich die Zukunft verkaufe, dann ist das ja eher hinderlich. Ja? Und deswegen sage ich den Leuten auch, ihr könnt euch aufteilen. Ja? Der eine muss nicht unbedingt jedes Detail auch wissen, aber der andere, es muss jemand die Firma zusammenhalten, sonst knallt die auseinander. Ja? Und deswegen, das gilt auch bei M&A und bei Finanzierungen.
Ja. Wann war der Verkauf? In welchem Jahr war das?
Ich glaube 2020.
Okay, also vier, fünf Jahre her.
2020, ja, Ende 2020, ja.
Ja, und ab dem Zeitpunkt, als das Thema für dich dann ein Projekt war, für dich fertig, was ist dann danach passiert für dich? Was war danach?
Ich bin dann, es war ja, Hello Body war ja eine Tochter und ursprünglich war das der Plan, eine Tochter zu verkaufen und dann mit dem Geld neue D2C-Sachen zu gründen. Also die Invincible war die Mutter, sag ich mal, die Holding. Und dann hat aber Henkel hat das ja damals gekauft, hat aber alles gekauft. Okay. Also die ganze Plattform, die ganze Holding und dann war die Idee zu sagen, hey, das hat so gut funktioniert bei mir und Hello Buddy, jetzt komm doch als CEO rein in die Holding und mach das da weiter. Ja? Und da habe ich aber gemerkt, das war ein großer Unterschied, weil das habe ich dann mit den Gründern, sage ich mal, ausgemacht. Und ein großes Learning war für mich, das habe ich mir nicht verdient. Ja? Bei Hello Buddy habe ich es mir verdient, weil ich kam rein, habe direkt Value gebracht und die Leute wollten mit mir sprechen, weil ich ihnen geholfen habe, ihre Probleme zu lösen. Ja. Und das andere Thema war bei Invincible, habe ich sozusagen mit den Gründern gedealt. Dann war ich auf einmal CEO und dann war auf einmal, hey, hier ist der neue CEO. Und ich vergleiche das immer, das ist wie der Stamm in der Steppe. Alter Häuptling verschwindet, Hubschrauber kommt, neuer Häuptling wird abgesetzt. Würde man sagen, es wird niemals funktionieren. Ja? Aber im Business ist ganz oft, wie Nachfolgeentscheidungen getroffen, kommuniziert werden. Ja? Ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber so vom Gefühl, auf einmal ist da jemand, der sagt, wo es lang geht. Dann habe ich gemerkt, so die Hälfte war auch dann nicht hinter mir, ja, also war super schwierig auch für mich und die andere Hälfte war hinter mir, aber das hat mich ganz viel Energie gekostet dann, ja, die Zeit.
Boah, ich glaube, ich kann das ungefähr, ich kann da ein bisschen relaten, also ich kann mir vorstellen, wie das ist, wenn man da reinkommt und selber nicht denkt, dass man da reinpasst, weil man vielleicht noch nicht so viel Erfahrung hat oder vielleicht auch einfach eine andere Expertise hat oder die nicht komplett matcht mit der Challenge und der Herausforderung. Aber wie hast du das dann kompensiert? Hast du dich dann einfach gut reingearbeitet? Hast du versucht, die anderen 50% der Mitarbeiter zu überzeugen durch eigene Doings, durch die Sachen, die du gemacht hast, die Sachen, die du durchgesetzt hast? Oder wie hast du das letztendlich für dich auch hinbekommen?
Ja, ich hatte eben ganz, ich habe also weiterhin, also Hello Buddy habe ich ja weiterhin, sage ich mal, geleitet. Also da hatte ich, und das war ein Großteil der ganzen Holding, war das. Und das habe ich weitergemacht und dann habe ich eben versucht, das restliche Team eben hinter mich zu bekommen. Wir haben dann viel gemeinsam Workshops, wo soll es hingehen, was die gemeinsame Strategie, viel daran gearbeitet, aber dann habe ich eben auch erkannt, das wird nicht mit allen funktionieren und dann sind eben auch ein paar Mitarbeiter dann eben rausgegangen. Und es war so die Hoffnung, dass es eben mit allen funktioniert, aber ganz oft ist im Business ist es dann so und das muss man dann auch, umso früher man mit aller Klarheit anerkennt, hey, das wird nicht funktionieren, umso früher ist man handlungsfähig und kann Entscheidungen treffen. Ja. Und dann sind eben ein paar Mitarbeiter dann gegangen, ja.
Ja, okay, verstehe. Alles klar, dann gehen wir weiter, ganz nach der Chronologie, zu dem, was du mittlerweile machst. Und da haben wir jetzt, glaube ich, schon ein, zwei Sachen rausgehören können. Und zwar geht es darum, Geschäftsführer ein bisschen in der Führung zu unterstützen, zu auch eigenen Entscheidungen zu supporten. Wie gehst du daran und was ist auch letztendlich der normale Use Case, wie so etwas abläuft?
Vielleicht ist es interessant, wie ich dazu kam. Ja?
Also das finde ich auch spannend, ja.
Ja, mein Produkt, ich nenne es ja CEO-Coaching. Das heißt, ich also arbeite nur mit CEOs. Und wie kam ich drauf? Ich hatte bei Invincible dann, ich hatte wirklich Top-Coaches. Und die habe ich die ganz viel auch zu Rate gezogen, weil es war auch tricky und wir mussten eine Restrukturierung machen. Und das Coaching, also Coaching arbeitet ja viel, also als Coach gebe ich ja den Raum oder den Rahmen und der Coachee muss eigentlich zur Lösung kommen. Ja, das ist die Idee von Coaching. Und da habe ich gemerkt, dass klassisches Coaching für CEOs an seine Grenzen kommen kann. Stell dir vor, du machst eine Restrukturierung und sagst, so will ich die Firma umbauen und so wird sie zukunftsfähig. Und dann fragt der Coach, wie fühlst du dich damit? Welche Perspektiven siehst du noch? Und so, ja, ich fühle mich gut. Eigentlich sehe ich keine Perspektiven. Okay, dann solltest du es tun. Ja. So, ich vereinfache jetzt ein bisschen das Coaching. Ja, und dann habe ich aber gemerkt, die Ergebnisse, ich brauche mal jemanden, der sagt, Alter, stop it, ja, oder nicht da lang, oder das ist Wahnsinn, was du machst, ne? Oder irgendjemand, der es schon mal gemacht hat.
Ja.
Und dann hatte ich einen ehemaligen DAX-Vorstand, der Restrukturierungen auch begleitet hat, den CFO. Und der war eher Berater. Er hat sich Coach genannt, aber eher Berater. Und der hat gesagt, pass auf, die drei Sachen sind wichtig. Bam, bam, bam. Und mach das. Und dann habe ich gemerkt, das hilft mir gerade mehr. Ja? Aber gleichzeitig war das halt nicht so der reine Coach, sondern eher der Beratertyp. Und dann habe ich gesagt, Mensch, wie geil wäre das denn, wenn ich jemand hätte, der schon mal CEO gewesen wäre, der einerseits coachen kann, aber andererseits auch Beratung und sein Wissen mit reinbringen kann. Ja. Das hätte ich eigentlich damals gewollt. Und so kam ich dann auf die Idee, gesagt, hey, das biete ich selber an. Ja. Und ja, genau so kam das dazu.
Und wie viel, sagt man das, Coaches?
Coaches
hast du bis jetzt?
Ja, ich habe jetzt, ich arbeite mit gleichzeitig so rund mit 10.
Okay, also das ist schon eine Zahl.
Ja, das ist schon eine Zahl, ja. Ich habe auch so ein Monatsmodell. Am Anfang habe ich das so nach einzelnen Stunden gemacht. Und ich habe immer wieder gehört, mega gut. Und was aber dann, was ich dann gemerkt habe, wenn man so ein Monatsmodell macht, hilft es dem Coachee auch, das Coaching nämlich nicht einfach abzusagen und sagen, ja, ich habe jetzt eh keine Zeit, weil das habe ich nicht bei mir selber gemerkt, immer wenn es stressig wurde, habe ich meine Coachings gecancelt, wo dann war nichts, am meisten gebraucht hätte.
Ja, okay.
Und deswegen sage ich, so ein Monatsmodell, das schiebt so ein bisschen dann die Verantwortung dem Coachee zu. Und das merke ich aber auch, dadurch sind die kontinuierlich dran im Coaching und dann geht es wirklich auch vorwärts.
Okay. Und fokussierst du dich da auch auf Geschäftsführer, die in bestimmten Geschäftssegmenten arbeiten oder bist du da komplett agnostisch unterwegs?
Ich bin komplett agnostisch. Großteil, muss ich sagen, kommt sozusagen über Empfehlungen und das ist ganz viel diese Berliner oder die Tech- und die D2C-Firmen, die arbeiten, aber es gibt auch außerhalb davon, ja.
Ja, okay, spannend. Und was ist so ein klassischer Grund, warum Leute, Geschäftsführer zu dir kommen? Was sind so klassische Probleme für die Leute, die vielleicht das gerade haben und es gar nicht merken, dass es vielleicht normal ist?
Sowas zu haben? Also eins ist so, das sind dann oft Probleme. Eines könnte zum Beispiel sein, hey, ich habe einen Konflikt mit meinem Co-Founder. Oder hey, ich glaube eigentlich nicht mehr an meine Firma. Ich mache das jetzt ein paar Jahre. Soll ich sie zumachen? Soll ich sie verkaufen? Dann auch, ich möchte exiten. Ich möchte finanzieren. Oder zum Beispiel, ich habe nicht das richtige Führungsteam, ich mache mich total kaputt. Oder bin ich noch in der richtigen Strategie? Also wirklich so, also die Themen, wo es wirklich um die grundsätzlichen Fragen geht, wie die Firma aufgestellt ist und wie man selber die Rolle als CEO einnimmt.
Und ich hatte den Podcast, wo du vorher schon einmal warst, mir kurz in der Beschreibung durchgelesen, worum es letztendlich auch ging. Und da ging es speziell, und da hat Moritz, Shoutout to Moritz, auch kurz erzählt. Und er hatte von der Aufstellung erzählt, dass du so eine Art Aufstellung mit ihm machst. Kannst du das vielleicht mal erklären, damit Leute verstehen, was das genau ist?
Ja, also das ist einer von meinen Coaching-Werkzeugen, sage ich mal. Und für mich ist das, für mich persönlich war das ein lebensverändernder Moment, dass ich meine ersten Aufstellungen mitgemacht habe. Also es gibt verschiedene Formate. Das größte Format ist, du kommst als Gruppe von Menschen zusammen, einer macht eine Aufstellung Und wird begleitet von jemandem, der das gelernt hat. Mhm. Und was passiert ist zum Beispiel, man stellt dann Aspekte von meinem Leben oder Personen aus meinem Leben in die Mitte. Also dass jemand aus der Gruppe nimmt den Platz von dir ein. Und jemand anderes nimmt den Platz von deinem Co-Founder zum Beispiel ein. Ja? Oder mhm. von deiner Partnerin. Ja? Und das Verrückte, was dann passiert, ist, dass diese Menschen spüren, was du selber auch spürst.
Ja.
Und das hört sich erstmal so ein bisschen spooky oder Voodoo-mäßig an, aber ich habe es hunderte von Male gesehen, es funktioniert. Und dadurch entstehen Dinge, die sonst gar nicht entstehen können. Ja? Weil ich sage auch immer, Leute, vertraut eurem Körper, der lässt sich nicht so leicht verarschen wie euer Verstand. Mhm. Du kannst deinem Verstand, kannst du ganz oft die gleiche Geschichte erzählen und irgendwann fängst du an, deine eigene Geschichte zu glauben. Aber wenn du so Aufstellungen machst, das ist im Endeffekt so eine Körperarbeit. Also du spürst, wie geht's zum Beispiel, also, oder jetzt mal ein Beispiel auszudenken, was so ähnlich in der Realität auch immer wieder vorkommt. Jemand kommt rein und sagt hier, meine Frau, die macht das und das und das und das. Dann stellt man die beiden, sage ich mal, in die Mitte und dann und er erzählt mir, ich bin so enttäuscht von meiner Frau, die macht das und das, macht sie alles nicht. Und dann kommt zum Beispiel was ganz anderes raus. Ja? Zum Beispiel, er hat schlechtes Gewissen oder die Frau ist total traurig oder enttäuscht von ihm oder so. Ja? Und dann kann ich da hingehen und sagen, hey, was sind das für Gefühle, woher kommen die eigentlich und so weiter. Und dann tut sich für denjenigen auf einmal eine ganz neue Dimension auf, ja, wo man das Problem dann lösen kann. Mhm. Und das funktioniert genauso mit Co-Founder oder mit was Abstraktem wie mit der Firma. Ja. Mhm. Und das ist ein Tool, das nutze ich ganz viel, auch um Botschaften zu verproben und zu verproben, was ist eigentlich wirklich los. Und ich merke, dadurch kriegt man einen Zugang zu den Dingen, der nicht nur vom Verstand kommt. Mhm. Und das ist einfach eine ganz zusätzliche neue Perspektive. Ich habe das Gefühl, es wird nicht so richtig klar, wenn ich das so erzähle. Das ist auch oft so, man muss es mal erleben, um es so wirklich klar zu machen. Aber für mich ist das eines meiner Lieblingstools.
Wo hast du das her vielleicht?
Ja, ich habe eine Ausbildung gemacht, die geht 3 Jahre lang. Das heißt dann systemische Aufstellungsarbeit.
Mhm. Okay.
Das habe ich gemacht und das ist eins meiner Lieblings-Coachings-Tools eigentlich. Ne? Also deswegen habe ich manchmal Sessions, da geht wirklich, hey, guck mal den Businessplan an, wie findest du die Margen oder die Personalplanung? Und das andere ist, boah, mit meinem Co-Founder, irgendwie triggert er mich hart.
Ja.
Und ganz andere Tools, die man dann eben dafür braucht.
Ja. Ne? Weil dann glaube ich, also dann ist das Werkzeugtool oder das Werkzeugset, was du nutzt, eigentlich ja total groß. Ne? Also es geht von Finance-Sachen bis hin zu eigentlich rationalen oder auch emotionalen Entscheidungen, zwischenmenschlichen Sachen, Problemen, die dort sind.
Ja.
Also es gibt ja eigentlich gar kein Problem, was dann für dich nicht auch zur Lösung hätte gehen müssen. Also du musst da schon sehr frei und flexibel sein, was die Probleme betrifft, oder?
Ja, ich sag auch mal, ich bin also so ein bisschen auch der Forscher, ja, und dafür brauche ich so einen gewissen Mut, alles mit was die Leute kommen, irgendwie auszuhalten, zu akzeptieren und damit zu arbeiten, ja. Mhm. Manchmal ist es auch so, hey, meine Firma läuft voll gut, aber mein Kind irgendwie ist total unglücklich oder mit meiner Frau klappt's nicht und das hängt dann oft auch zusammen. Mhm. Und dann wird auch darüber gesprochen, ne? Weil wenn ich erfolgreicher CEO sein möchte und zu Hause hängt der Haussegen schief, dann geht eben ganz viel Kraft da rein, ja. Und dann lohnt es sich auch, diese Themen zu lösen, ja. Und das habe ich wirklich oft auch, ja. Mhm. Also deswegen, was du sagst, das ist wirklich breit, ja.
Ja, und für sich selbst, wenn man sich das selber mal vor Augen führen kann, was würdest du jemandem mitgeben, einem Geschäftsführer mitgeben, der Rationalität in seinem Doing gewinnen muss, der vielleicht zu emotional an Sachen rangeht, weil er einfach viel zu vertieft ist? Was würdest du dem an Tipps geben, um da einen Perspektivwechsel zu haben?
Ja, also kommt immer so ein bisschen drauf an, was die Folge ist, aber was mehr als die Hälfte der Miete ist, wirklich anzukennen, wie ist es denn jetzt gerade? Ja? Mhm. Wie geht's dir? Wie geht's der Firma? Wie ist die Situation? Und zwar ohne Shishi und ohne Story drumherum. Wie ist es wirklich?
Ja.
Wenn man das einmal ganz ehrlich anerkennt, dann fallen eigentlich die Sachen, die man tun muss, schon zu halb raus. Mhm. Aber die meisten Menschen kommen da nicht hin, ehrlich zu sein. Mit sich selbst.
Und wie startest du in so Coachy-Termine rein? Wenn jetzt, sagen wir, ist ein neuer Geschäftsführer, mit dem du das erste Mal sprichst, was sind so die ersten Züge, die du machst?
Ja, also ich höre mir erstmal an, mit welcher Idee und warum er da ist, warum er kommt. Und manchmal ist das super konkret und manchmal habe ich dann zum Beispiel auch, ich muss ganz dringend ein Problem lösen, was jetzt auch brennt.
Mhm.
Und dann fange ich an, dieses Thema, was auch so brennt, zu lösen. Weil ich aus eigener Erfahrung weiß, das kann dann alles andere blockieren. Ja? Mhm. Das ist das eine. Aber wenn es kein super dringendes Thema geht, dann würde ich erstmal sagen, wo willst du eigentlich hin? Was ist dein Zielbild? Ja? Und was hält dich davon ab? Verstehe. Und ganz oft sehe ich dann auch so, dass diese Themen, die die Menschen dann bringen und ihre Firma jetzt sehen, sehr alt sind. Manchmal gehen die auch wirklich dann auf die Jugend oder auf die Kindheit oder so zurück. Und da lohnt es sich dann auch an diesen Themen irgendwie zu arbeiten, weil die dann das Leben grundsätzlich besser machen.
Hm. Verstehe. Super spannend. Ich glaube, man könnte sowohl über die Zeit mit eurer Gründung von meinen Spielzeugkisten, sowohl auch jetzt das hier, eine ganze Episode füllen mit Erfahrungsberichten von dir. Aber ich glaube, man konnte jetzt schon in dem kurzen Zeitpunkt oder Zeitraum gut Sachen für sich gewinnen. Und wenn man, wie gesagt, Fragen hat, speziell, als wenn du jetzt Geschäftsführer bist und zuhörst, dann ja, einfach mal auf dich zugehen, beziehungsweise einen LinkedIn-Nachricht schicken oder per Mail einfach mal auf dich zukommen. Der Altersdurchschnitt meiner Podcasts sind, glaube ich, sogar, ich glaube, zwischen 26 und 35 Jahren sind an die 40%. Also es ist schon relativ hoch, der Altersdurchschnitt. Von daher gibt es da bestimmt Einzelne, denen das sehr helfen würde, mal zu quatschen. Ja, super, super cool, da Einblick zu kriegen. Was sind sonst Doings, die du gerade machst? Was sind Projekte, an denen du gerade bist, außerhalb von Coachings? Gibt es da etwas oder ist das komplett Fokus bei dir?
Nee, also genau, ich habe noch, privat schaue ich mir Immobilieninvestments an, was ich auch super spannend finde. Und dann habe ich noch eine Agentur. Mhm. Das ist eine Agentur, wir sagen, wir sind strategischer Partner für Firmen, die Zielgruppe Familien zu erschließen und sich da nachhaltig zu positionieren. Was wir machen, das ist das ganze Paket um, also wie erreichen wir Familien? Das sind oft die Mütter und das ist oft Instagram, also wieder das Thema Influencer-Marketing. Ja. Genau, die heißt Wunderstudios und das mache ich einen Tag die Woche, aktuell ein bisschen mehr. Und das macht mir auch mega Freude, weil ich da viel mit dem Team arbeiten kann und so langfristig was aufbauen kann.
Also zeitmanagement-technisch bist du da eigentlich ganz gut unterwegs, wenn du einmal pro Woche da reinschauen musst. Das ist eigentlich ganz gut, oder?
Ja, so ein bisschen so meine Coaching-Lessons wende ich das selber an. Also sehr klar sein, wo soll es hingehen, sehr klar sein auch, wie führt man so ein, das Team oder auch wirklich klar sagen. Also klares Feedback zum Geben, ja, das sehe ich immer wieder, wie schwierig das ist, mal klar auszusprechen, das war gut und das war schlecht. Ja, das war schlecht, das trauen sich ganz viele nicht. Aber wenn man das macht, dann finde ich, kann man ganz viel Zeit und ganz viel Ärger sparen, auch im Team, weil die Kommunikation und das Miteinander viel effektiver wird.
Cool. Florian, ich danke dir. Ja, wenn ihr Fragen habt, auch gerne einfach mal bei YouTube oder bei Spotify kann man mittlerweile auch Kommentare schreiben, einfach mal reinschreiben. Und ja, ansonsten danke ich dir, Florian, für die Zeit und für die Einblicke und wünsche dir weiterhin mit dem Coaching und deinen Projekten viel Erfolg.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein konnte.
Cool. Bis dann. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.